euch allen. Liebe Gemeinde, wir haben vorhin die Lesung vom verlorenen Sohn oder viele sagen von den beiden verlorenen Söhnen gehört. Das ist wohl eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel und sie gehört zu den Grundstücken unseres Glaubens, den Grundbeständen unseres Glaubens. Und ich weiß nicht, wie oft Sie diese Geschichte schon gehört haben und vielleicht auch über sie nachgedacht haben. Für mich ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn zugleich eine der schönsten Geschichten aus der Bibel. Man vergisst sie nicht. Sie erschließt sich immer wieder neu. Irgendjemand hat mal gesagt, dieses Gleichnis oder überhaupt die Gleichnisse Jesu sind behältlich formuliert. Und er meinte damit, man kann sie gut behalten. Behältlich, finde ich ganz schöner Ausdruck. Und in der Tat, wir behalten diese Geschichte. Sie geht uns nicht mehr aus dem Kopf, aus dem Sinn, vor allem aber sie geht uns nicht mehr aus dem Herzen. Seitdem wir die Geschichte vom verlorenen Sohn das erste Mal gehört haben, vielleicht vorgelesen von der Mutter, vielleicht erzählt im Kindergottesdienst oder bearbeitet im Konfirmandenunterricht. Ihr Konfirmanden werdet die sicherlich auch noch zu hören bekommen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn bleibt gegenwärtig, ob nun vor Jahren hier im Gottesdienst vorgelesen oder heute zum ersten Mal gehört. Es geht uns nicht so ohne weiteres aus dem Kopf wieder und vor allen Dingen nicht aus dem Herzen. Und womit das zusammenhängt, ich weiß es auch nicht, vielleicht weil wir uns so gut hineinversetzen können in die einzelnen Figuren dieses Gleichnisses. Und da muss man die Frauen vielleicht um ein bisschen Geduld bitten oder Gelassenheit bitten, ob das nun Mann oder Frau ist. Irgendwie kann man sich sicherlich auch als Frau mit diesen beiden Söhnen identifizieren. Was sie erleben, ihre Lebenseinstellung, sie hat etwas mit unserem Leben zu tun. Da ist zunächst dieser jüngere Sohn, der Ungeduldige, ein bisschen Leichtsinnige. Er will was unternehmen, er ist es leid, zu Hause herumzusitzen und vielleicht mag er auch nicht immer die zweite Rolle spielen hinter dem Ältesten. Das tägliche Einerlei geht ihm auf die Nerven. Er will hinaus in die Welt, er will etwas anderes, etwas Neues erleben, so nach der Melodie Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das Leben lockt. Der jüngere Sohn fordert also sein Erbe und er bekommt es. Ich kann mich gut hineinversetzen in ihn. Ich verstehe seinen Drang, sich auch mal vom Zuhause zu lösen, etwas zu erleben und ich mache mich mit ihm auf den Weg. Welches Erbe nehme ich eigentlich mit? Welches Erbe nehmen wir mit auf dem Weg in die Freiheit? Da ist die Welt mit ihren Schätzen, Wasser, Luft und Erde. Da ist unser christliches Erbe, drei Stichworte auch nur Glaube, Liebe, Hoffnung. Und da ist auch irgendwo mein Körper, mein Geist, da sind meine Fähigkeiten, meine Talente, mein Erbe, unser Erbe, das, was wir mitnehmen in die Welt, in die Freiheit. Der jüngere Sohn gibt sein Erbe mit vollen Händen aus. Erstmal das Leben genießen, feiern, fröhlich sein, immer da sein, wo es etwas zu erleben gibt. Ich will Spaß und zwar sofort. Und gelegentlich lässt sich da doch schon mal eine Stimme hören, die ihm sagt, das kann doch nicht immer so weitergehen. Aber diese Stimme, sie ist schnell übertönt durch den Spaß, durch das Lachen der Freunde und das Lachen der Frauen. Was kostet die Welt? Ach, sie kostet mehr, als der Sohn sich das so gedacht hat. Sie kostet das Glück und beinahe kostet sie ihm sogar das Leben. Schon wird das Geld knapp, ist das Erbe verbraucht. Schon ist es vorbei mit dem Lachen, mit den Freunden, mit den Frauen. Eine Katastrophe folgt auf die andere und dann landet der Jüngere bei den Schweinen. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwo eine Abbildung vom verlorenen Sohn. Endstation. Tiefer geht es gar nicht. Geht es uns vielleicht ähnlich wie ihm? Sind wir dabei, unser Erbe zu verspielen, die Welt mit ihren Schätzen, sauberes Wasser, gute Luft, fruchtbarer Boden? Was werden wir an unsere Kinder weitergeben, an Jan, an Amelie? Glaube, Liebe, Hoffnung, ein kostbares Erbe, das Gott uns Christenmenschen mitgegeben hat. Ich fürchte manchmal, wir verlieren das ziemlich oft aus den Augen, weil es uns vor Augen flimmert. Es gibt so viel zu sehen, zu tun, zu erleben, zu hören, dass oft nur noch ein Flimmern oder ein Rauschen übrig bleibt. Und was ist in diesem Flimmern, in diesem Rauschen noch von der Mitte des Lebens, die Gott uns doch schenkt, was ist davon noch zu spüren? Und ich? Bin ich schon dabei, mein Erbe zu verspielen? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was esse ich? Was trinke ich? Halte ich mich in Bewegung? Und wie gehe ich mit meinem Geist um? Was mute ich ihm zu an flimmernden Bildern vor dem Fernseher, vor dem Computer? Und warum bin ich manchmal so müde, so abgespannt, so erschöpft? Wie gehe ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten um? Habe ich sie genutzt oder liegen sie brach? Sind sie verkümmert? Tief gesunken ist der junge Mann, der vor kurzem noch mit dem reichen Erbe in den Taschen den väterlichen Hof verließ. Nach einem Leben in Saus und Braus findet er sich am Schweinetrog wieder. Ist das nun alles gewesen? Wie gewonnen, so zerronnen und am Ende ein paar Schoten aus dem Schweinetrog. Da fasst er den Entschluss. Ich will mich aufmachen, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Ich will ihm sagen, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. So zieht er also los, zurück zum Vater. Und dann kommt für mich jedenfalls der schönste Moment dieser Geschichte. Und ich glaube, Rembrandt ist es, der das auch so toll gemalt hat. Der Vater zu Hause blickt hinaus auf den Weg und sieht von Ferne jemanden daherkommen, noch weit weg. Kein Mensch hätte erkennen können, wer das ist. Als ob er darauf gewartet hätte, als ob der Vater jeden Tag da gestanden hat und Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn. Und da weiß es dann der Vater, er ist es, es ist mein Kind, das da kommt. Und der alte Mann, er vergisst seine Würde, er verlässt die Schwelle seines Hauses und rennt ihm entgegen. Und noch ehe der Sohn vor ihm auf die Knie fallen kann und sein Sprüchlein aufsagen kann, da fällt ihm der Vater um den Hals und er küsst ihn. Und der Kuss sagt alles. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das hat sonst keiner gehört, nur der Vater. Und da kommt schon der Knecht gelaufen, was ist denn los? Und der Vater sagt, schnell, schnell, holt das Festtagskleid für ihn, mein Siegelring steckt ihn an den Finger, zieht ihm Schuhe an, holt das Mastkalb, macht ein Festessen, Feierabend, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, und die Tränen kommen ihnen, als er auf den Sohn blickt, diesen Jammergestalt, der da, mein Sohn, der war ja tot und er ist wieder lebendig geworden, war verloren und erst wiedergefunden. Und was ist mit uns? Bleiben wir in der Fremde? Haben wir uns vielleicht längst eingerichtet am Trog bei den Schweinen? Haben wir uns arrangiert mit dem, was ist? Wir konsumieren endlose Mengen wertloser Schoten, stopfen uns manchmal voll bis zur Schmerzgrenze. Doch der Hunger bleibt. Täuschen wir uns so vielleicht darüber hinweg, dass das Erbe längst verspielt ist? Vielleicht fällt uns aber auch nicht ein, wo wir denn hingehen sollen. Und so bleiben wir denn da hocken, wo wir sind, und schauen mit sehnsuchtsvollem Blick dem jüngeren Sohn nach, der sich aufgemacht hat, der diesen Umschwung hingekriegt hat und der mit offenen Armen empfangen wird, der Vater kommt ihm entgegen. Ach, wenn das alles nur so einfach wäre. Probieren wir da doch vielleicht mal lieber die andere Rolle aus, die Rolle des älteren Sohns. Zugegeben, keine Traumrolle. Aber da ist doch manches, das ich kenne, das mir vertraut vorkommt. Der ältere Sohn, das ist ein Pflichtmensch. Einer, der für Ordnung ist, für Anstand und Beständigkeit, so nach der Melodie, üb immer treu und Redlichkeit. Einer, der sich selbst nichts gönnt, rechtschaffend, verantwortlich, brav, treu, vielleicht auch ein bisschen langweilig. Er ist bescheiden und bemüht, er hat sich sein Leben, hat sich und sein Leben unter Kontrolle, er plant seine Zukunft. Und bei Licht gesehen kann ich dieser Figur auch einiges abgewinnen. Also, die Pflicht ruft, wir gehen mit ihm aufs Feld, zur Arbeit, Tag für Tag dasselbe, im Haushalt, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft, in der Schule. Und so vergeht die Zeit. Die Lebenszeit verrinnt. Meistens merkt er das kaum, der ältere Sohn, der Pflichtgetreue. Höchstens mal am Jahresende, wenn er Bilanz zieht. Oder am Geburtstag, wenn er denkt, wieder ein Jahr älter geworden. Was war es denn eigentlich? Oder dann, wenn er sich das Leben anderer anschaut. Oder an dem Tag eben, als der Jüngere nach Hause kommt, der andere, der tauge nichts, der tu nicht gut, der schon wieder irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und wenn der Ältere anfängt zu vergleichen, dann kommt in ihm dieses Gefühl hoch, ich bin zu kurz gekommen. Und dann nagt der Neid an ihm, die Verbitterung. Ja, ungerecht ist die Welt und in Wirklichkeit ist er doch wütend über sein nicht gelebtes Leben. Wie kann er da mitfeiern? Wie kann er sich da mitfreuen? Wie soll er da fröhlich sein? Das ist wirklich zu viel verlangt. Ich habe es immer schon geahnt, sagt er bitter zu seinem Vater. Wo sind meine Jahre geblieben, Vater? Die vielen Jahre, in denen ich Tag für Tag treu meine Arbeit getan habe. Und dann redet er immerhin von seinen unausgesprochenen Wünschen, den unerfüllten Sehnsüchten, den ungelebten Träumen. All das kommt jetzt an dieser Stelle in ihm hoch. Und die Musik des Festes schallt herüber. Wo das Fest des Lebens gefeiert wird, zeigt sich manchmal unübersehbar, wie jämmerlich, wie unerfüllt das eigene Leben ist. Und wir stehen vielleicht daneben, wir hören zu und wir denken vielleicht an unsere verrinnenden Lebensjahre, an unsere unerfüllten Träume, unausgesprochenen Wünsche, ungelebten Sehnsüchte. Kommt da vielleicht auch sowas wie Neid und Verbitterung hoch? Vielleicht einfach auch nur die Sehnsucht nach einem anderen Leben? Nein, es fühlt sich nicht besonders gut an, der ältere Sohn zu sein. Es tut weh, beim Fest des Lebens außen vor der Tür zu bleiben. Zwei Söhne, zwei Leben. Ich sehe mein eigenes Leben im Spiegel dieser beiden Figuren. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo ich eigentlich stehe. Vor der Tür, hinter der sich das Fest des Lebens abspielt, oder in der Fremde bei den Schweinen, oder schon in den Armen des Vaters. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es ist in der Tat behältlich formuliert. Ich behalte es im Kopf, im Sinn, ich behalte es im Herzen. Dieses Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen bewegt mich und es fordert mich heraus. Und es fragt mich nach meinem Standpunkt, wo stehst du denn? Es gehört für mich deshalb zu den schönsten Geschichten in der Bibel. Ich bin der jüngere Sohn, ich bin der ältere Sohn. Und ich ahne etwas vom Versprechen der Hoffnung, das dieses Gleichnis birgt. Von der Hoffnung, dass auch ich eines Tages mit offenen Armen vom Vater empfangen werde. Dass auch ich das Fest des Lebens mitfeiere. Wie es dazu kommt, das Gleichnis hat ja ein offenes Ende. Wir alle erzählen die Geschichte weiter mit unserem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre euch in eurem Fühlen, Denken und Handeln. In Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen.